zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Willkommen zurück, liebes Publikum. Ganz egal, ob Sie unsere beiden Vorträge nun als Video hier auf YouTube oder schon vor mehreren Tagen als Text in der übrigens völlig neu gestalteten Debatte zur Kenntnis genommen haben. Jetzt wird es Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Freilich nicht irgendwie, denn sprechen sollen hier zunächst jene, die schon im Vorfeld zu Wort gekommen sind. Das sind Dr. Sarah Rosenhauer aus Frankfurt und Dr. Thomas Öhl aus München. Für alle, die jetzt erst zuschalten, möchte ich noch einmal sagen, herzlich willkommen an euch beide. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, um mit uns das schwierige Verhältnis von Philosophie und Religion zu besprechen. Damit nun wir und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den nötigen Überblick behalten, haben wir uns den folgenden Dreischritt überlegt. Die Diskussion beginnt mit einer kurzen Replik unserer Gäste aufeinander, mitsamt einer Frage, die vom Gegenüber ebenfalls kurz beantwortet wird. Nach diesem ersten Schlagabtausch wird sich dann eine zweite, weiterführende Diskussion anschließen, und zwar ausgehend von den vielen Punkten, die bereits in den Repliken angeklungen sein werden. Ob dabei noch weitere Themen zur Sprache kommen werden, ist dabei noch völlig offen. Beschließen werden wir die Diskussion jedenfalls mit Fragen, die mir persönlich bei der Vorablektüre unserer beiden Vorträge gekommen sind. Wollen wir also beginnen mit dir, liebe Sarah, und deiner Replik auf Thomas' Vortrag. Bitte.
Gerne, danke. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für deinen spannenden und herausfordernden Vortrag, zu dessen Gedanken ich eine gewisse Geistesverwandtschaft oder auch eine gewisse Geistesverwandtschaft verspüre, die ich in meiner Terminologie, die nicht einfach meine Terminologie ist, sondern die Terminologie der Frankfurter Schule oder präziser der dritten Generation der Frankfurter Schule, die ich also so beschreiben würde, dass wir beide im Gelingen von Vollzügen einen widerfahrenes Charakter am Werk sehen. Und das wäre die zweite Gemeinsamkeit. Wir verbinden diesen widerfahrenes Charakter mit dem Begriff der Offenbarung. Und entsprechend beschreibst du Offenbarung als eine Wahrheitserkenntnis, die wir nicht aus unserer autonomen Praxis des Geben und Nehmens von Gründen heraus herstellen können, sondern die etwas ist, was uns widerfährt, was sich von selbst erschließt, sozusagen. Und da würde ich einen markanten Unterschied unserer Positionen verorten, denn ich würde sagen, dass Offenbarung nicht selbst epistemischen Charakter hat, weil sie eigentlich gar nichts Bestimmtes mitteilt. Epistemisch relevant ist das Geschehen von Offenbarung in meiner Konzeption nur dadurch, dass Offenbarung einen Raum öffnet, der uns ermöglicht, etwas anders und neu zu sehen, und den Raum müssen wir dann als autonome Subjekte füllen. Im mittelbaren Anschluss an diese Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden meine Frage an dich. Du verstehst Offenbarung selbst als epistemisch, das heißt als Wahrheitserkenntnis. Und diese Wahrheitserkenntnis beruht auf dem Evidenzcharakter von Wahrheit. Wahrheit erscheint, und dieses Erscheinen von Wahrheit ist bei dem Subjekt, dem diese Wahrheit erscheint, mit dem Evidenzerlebnis verbunden. Die Wahrheit leuchtet mir ein. Meine Frage wäre nun, wie man dieses Evidenzerlebnis unterscheiden kann von, sagen wir mal, bösartigen Erzeugungen von Evidenz, wie sie durch Demagogen hergestellt werden könnten, oder auch Evidenzerlebnissen im Rausch, also von Manipulation und Rausch, die wir beide nicht mit Wahrheit verbinden würden. Mit dieser Frage, wie kann man dieses Wahrheitsevidenzerlebnis unterscheiden von diesen beiden Formen eines anderen Evidenzerlebnisses, ist nochmal verbunden die Frage nach dem Verhältnis von Offenbarung und Vernunft. Und da würde ich nochmal fragen, braucht man nicht die autonome Vernunft des Subjekts als ein Korrektiv zu einem Wahrheitsevidenzerlebnis, um dieses Evidenzerlebnis zu schützen vor Manipulationen?
Ganz vielen Dank für die Frage, die sich aufdrängt aus der Geschichte, aber ich denke auch aus unserer Gegenwart. Ich würde darauf zunächst Folgendes antworten. Ich denke in der Tat nicht, dass es einen objektiven Beweis gibt, den wir auf den Tisch legen könnten, dass etwas, was jemandem als Offenbarung erscheint, tatsächlich Offenbarung ist und nicht in Wahrheit Wirkung, Ausfluss einer demagogischen Verführung, einer ideologischen Manipulation. Also einen solchen objektiven Beweis, der das ausschließen kann, gibt es meines Erachtens tatsächlich nicht. Das würde ich erst einmal feststellen und festhalten. Dass es einen solchen objektiven Beweis nicht gibt, warum es ihn nicht gibt und was dieser Befund bedeutet letztlich, dass es ihn nicht gibt, kann man sich, denke ich, wiederum anschaulich klar machen, wenn man in Erinnerung ruft, dass wir beide Offenbarung als Beziehungsgeschehen verstehen. Wir können hier zunächst noch einmal auf die Art von Beziehungsgeschehen blicken, die uns lebensweltlich vertrauter ist, zwischenmenschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, eine Ehe, die beide Ehepartner als gelingend, als erfüllt erfahren. Da können wir uns nun denken, dass der Ehemann mit einem Arbeitskollegen der Ehefrau konfrontiert wird, der sagt, deine Gattin ist in Wahrheit nicht so, wie du sie darstellst. Sie ist nicht liebevoll, weitsichtig, weise, langmütig, freundlich, sondern sie ist in Wahrheit oberflächlich, machthungrig, geldgierig, willkürlich, ein Scheusal. Nun, wenn wir uns dieses Beispiel vor Augen führen, ist zunächst eben zu sagen, es gibt Fälle, in denen sich für einen solchen Ehemann tatsächlich am Ende herausstellt, dass der Arbeitskollege der Ehefrau recht hatte. Das sind tragische Fälle, die einen Menschen an den Rande des existenziellen Abgrunds führen können. Und ich denke, analoge Fälle gibt es beim Zerrinnen von etwas, was einem vormals als Offenbarungsglauben erschien, wenn sich das herausstellt als in Wahrheit etwas ganz anderes und das Gegenüber als in Wahrheit ein ganz anderes, nämlich irgendeine Ideologiequelle, Manipulationsquelle endlicher Art. Das ist erstmal zuzugeben und festzuhalten. Ich denke aber, dass es uns ein vertrauter Gedanke ist, und hier wendet sich nun das Blatt etwas, dass wir zunächst, um bei unserem Beispiel zu bleiben, dem Ehegatten zuerkennen würden, dass er als Ehegatte einen besonderen, tiefen, wahrheitsfähigen Blick auf seine Ehefrau hat. Und zwar jetzt nicht nur in dem Sinne, dass er weiß, nur er aus der Ehe weiß, wie die Ehefrau für ihn in der Ehe ist, sondern auch in einem, wenn man so will, objektiven Sinne, dass er das Wesen seiner Frau kennt aus der Liebesbeziehung, in der er zu ihr steht. Dahinter steckt der Gedanke, dass uns die Liebe die Augen öffnet für das Wesen, für das wahre Wesen der Dinge. Und ich denke, das ist uns auch ein vertrauter Gedanke, dass wir zunächst, wenn wir mit so einem Beispiel konfrontiert werden, wie das, was ich gegeben habe, den, denke ich, berechtigten Verdacht haben, im Zweifelsfall hat er, der Liebespartner recht, der Ehepartner recht, als der Arbeitskollege, der hier in einem ganz anderen, äußerlicheren Verhältnis zur betreffenden Frau in diesem Fall steht. Und wenn man diesen Gedanken nun mal festhält und ihm Kredit gibt, dass die Liebe die Augen öffnet für das Wesen von etwas, das Wesen von jemandem, und es auch nur aus dieser Liebesbeziehung überhaupt möglich ist, das Wesen dieses Gegenübers zu vernehmen, dann stellt sich die vorhin festgestellte Tatsache, dass es keinen objektiven Beweis gibt, was es denn mit meinem Gegenüber auf sich hat, ganz anders dar, nämlich nicht primär als ein Defizit, sondern als ein Ausdruck des Wesens der Liebe. Also die Liebe beweist darin etwa ihren metaphysischen Charakter gegenüber, sagen wir, mathematischen Zusammenhängen. Dass wir das, was sich uns in der Liebe erschließt, eben nicht beweisförmig an die Tafel schreiben können. Und das ist eben gerade kein Defizit, sondern Ausdruck der eigentümlichen Würde, des eigentümlichen Ausgezeichnetseins der Liebe. Das heißt, hier wendet sich der Gedanke hin von einem initialen Problem. Und das Problem, wie ich sagte, ist in Einzelfällen ein drastisches existenzielles Problem. Ja, aber hin von einem Problem zu etwas, was Ausdruck des Wesens und der Würde von Liebe ist. Und ich denke, dass sich diese Tatsache, dass die Nichtbeweisbarkeit ein Wesenszug der Liebe ausdrückt, auch darin zeigt, dass Liebespaare interessanterweise trotz dieses fehlenden objektiven Beweises nicht in der ständigen Angst leben, es könnte sich auch nur Trug hinter ihrer Liebe verbergen. Sie wissen vielleicht, oder sie wissen in der Regel, dass das möglich ist, aber dieses Wissen, dass es möglich ist, führt nicht dazu, dass sie in chronischem Zweifel, in chronischer Angst um das Ende der Beziehung leben müssen, sondern sie haben eine eigene, in ihrer Beziehung liegende Gewissheit, dass es gut und wahr ist, wie sie zusammenleben. Das wäre der erste Punkt, an dem, denke ich, die eigentümliche Würde, das eigentümliche Wesen der Liebe trotz ihrer Nichtbeweisbarkeit deutlich wird. Und der zweite, damit eng verwandt, nun ein globaler. Ich denke auch, dass wir die Liebe nicht in Misskredit bringen, dadurch, dass es diese ohne Zweifel tragischen Täuschungsfälle gibt, die, wenn sie sich herausstellen, die betreffenden Personen an den existenziellen Abgrund bringen. Deshalb würde ich eben auch sagen, ganz analog nun für die Offenbarung als Beziehungsgeschehen, die Tatsache, dass es diesen Fall geben kann, einer Enttäuschung in diesem tragischen Sinne, sollte kein Anlass sein, Offenbarung im Ganzen unter den Verdacht zu stellen, etwas Wankendes, etwas Verführerisches zu sein, sondern man sollte eben analog sagen, es ist ein Ausdruck, ein Zeichen ihrer eigentümlichen Würde, nicht in die Form des Beweises geraten zu können. Ich will vielleicht noch kurz den Gedanken etwas weiterführen, denn hinter deiner Frage klang ja auch etwas durch, dass es Beschreibungselemente in meinem Verständnis von Offenbarung gibt, die ein wenig so klingen, als könnten sie eben auch passen auf die Beschreibung von Rauschzuständen, von ideologischer Verführung. Jedenfalls dann, wenn man diese Beschreibungselemente unterbestimmt lässt oder missverständlich formuliert oder wenn sie missverstanden werden. Und dazu will ich noch kurz etwas vertiefend hinzufügen. Das erste betrifft den Begriff des subjektiven Evidenzerlebnisses, den du jetzt gebraucht hast. Ich habe ihn wörtlich so nicht gebraucht, aber ich denke, das ist erstmal in Ordnung. Eine gewisse Gefahr, die mit diesem Wort verbunden ist, scheint mir allerdings zu sein, dass es ein wenig so klingt, als wäre es eben so ein blitzartiges, punktuelles Erlebnis, wo alles im bunten Farben und durcheinander erscheint beispielsweise und wo man dann mit einigem Recht sagen könnte, soll ich das nun Offenbarung nennen oder die Wirkung von LSD oder was auch immer. Und ich will direkt hinzufügen, ich bin durchaus der Meinung, dass es so eine punktuelle Evidenzform geben kann als Realisation von Offenbarung. Du hast Paulus als Beispiel genannt, das ist etwas, Lichterscheinung in welcher Art auch immer, was man nicht ausschließen sollte. Ich will aber insistieren, dass es nicht die einzig mögliche Form ist, die Offenbarung einleuchten annehmen kann. Es kann auch ein Geschehen sein, dieses Offenbaren, dieses Einleuchten, das sich biografisch erstreckt über längere Zeiträume. Wenn ich da mein Beispiel nochmal aufgreifen darf, eben, dass verschiedene Erfahrungen gemacht werden, die mein naturalistisches Verständnis des Menschen in Zweifel ziehen. Etwa die Kunsterfahrung. Konfrontiert werden mit kleinen Kindern beispielsweise. Und man könnte einiges mehr nennen, was erstmal nur Fragezeichen sind, die sich an meine Auffassung, an meine bisherige richten. Und zusammen bilden diese Fragezeichen Gesichtszüge, die zusehends Gesichtszüge eben dann einer anderen Auffassung werden, nämlich der Auffassung des Menschen als geistig. Und irgendwann ist das Gesicht so zusammen, dass es dann vielleicht nochmal in punktueller Form einen Wechsel dieser Grundüberzeugung ergibt. Und diese Form einer biografischen Erstreckung eines auch zeitlich länger dauernden, ausgedehnten Bildungsprozesses, die erinnert schon der Form nach weniger an Rauscherlebnisse als eben das Punktuelle des Evidenzerlebnisses. Und ich will noch hinzufügen, dass auch die punktuellen Erlebnisse, wie etwa eine Lichterscheinung, ja nicht für sich stehen, sondern sich durch die weitere Biografie des Adressaten oder der Adressaten bewähren müssen. Das würde man ja für Paulus auch sagen. Es war ja nicht beendet mit diesem einen Erlebnis, sondern dann gab es ein ganzes Leben, das er in irgendeiner Weise in Auseinandersetzung damit gestaltet hat und zu gestalten hatte. Das also zum ersten Punkt. Zum zweiten noch, und das ist jetzt ein großes Fass, das ich aufmache, das können wir vielleicht später noch etwas vertiefen. Ich will es jetzt nur kurz andeuten. Mir scheint wichtig, den Ort zu bestimmen, in dem so etwas wie Offenbarung, jetzt zunächst mal verstanden als Einleuchten im philosophischen Denken, geschieht. Mit Ort meine ich jetzt keinen geografischen Ort, sondern Ort im übertragenen Sinne. Ich will hier eine Unterscheidung vorschlagen und einführen, nämlich zwischen dem Ort der Öffentlichkeit und dem Ort, den man vielleicht den metaphysischen Raum nennen könnte. Und der metaphysische Raum, darum nenne ich ihn so, ist nicht im Gegensatz zum Öffentlichen so zu verstehen, dass es der Raum des Privaten ist, also die private bürgerliche Einrichtung, Kleiderschrank etc., sondern der Raum, in dem ich frei bin von gesellschaftlicher Bestimmung, von Erfülltsein durch gesellschaftliche Rollen. Da haben wir eine fundamentale Differenz, was dieses Freisein von gesellschaftlichen Prägungen angeht. Die können wir vielleicht dann später nochmal andiskutieren. Ich will jetzt zunächst mal nur benennen, was die Idee dahinter ist. Die Idee hinter meiner Unterscheidung ist die, dass dieser metaphysische Raum dadurch gekennzeichnet ist, dass er nicht betretbar ist für so etwas wie Ideologien, wie manipulative Größen aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist eine starke und prinzipielle These, die aber, glaube ich, nicht so abwegig ist, wie sie vielleicht zunächst klingt. Ich denke hier an so etwas wie Gewissensprüfung. Ich prüfe mein Gewissen und erfahre mich dabei als in einer anderen Öffentlichkeit als der gesellschaftlichen Öffentlichkeit stehend, nämlich in der Öffentlichkeit, die aus Gott und mir besteht, der Öffentlichkeit, die aus der Vernunft und mir besteht und in der die Gesellschaft erstmal in einem ganz prinzipiellen Sinne nichts zu melden hat. Daran würde ich erstmal emphatisch festhalten und würde sagen, wir pflegen diesen metaphysischen Raum zu wenig und deswegen entsteht der Eindruck, als gäbe es ihn nicht. Aber es liegt nicht daran, dass es ihn nicht gibt, sondern dass wir ihn zu wenig pflegen. Ein anderes Beispiel neben der Gewissensprüfung ist eben das eigenständige Nachdenken. In der Stille nachdenken, gibt es Gott, gibt es ihn nicht, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich denke, man kann die Erfahrung machen, wenn man das ernsthaft tut, dass das ein Raum ist, der zunächst mit Gesellschaft, Gott sei Dank, nichts zu tun hat. Nebenbei bemerkt, würde ich sagen, guter Beleg für die These ist, dass Widerstand gegen gesellschaftliche Missstände oft genau aus diesem metaphysischen Raum heraus erwachsen ist. Aus Gewissensprüfung, aus eigenständigem Nachdenken, das sich frei gemacht hat von dem, was in der Gesellschaft alle glaubten, können wir viele Beispiele nennen. Ein paar sind ja von dir auch schon angeschnitten worden. Also das heißt, hier würde ich sagen, es gibt Orte der prinzipiellen Nichtzugänglichkeit für Ideologien und Manipulation. Auch hier, es gibt vielleicht keinen objektiven Beweis, der mich gewiss machen kann, bin ich in diesem oder jenem Raum, aber es gibt die, denke ich, erfahrbare Unterscheidung und ich würde eben sagen, das, was ich unter Offenbarung verstehe, zunächst jetzt mal Philosophie als Offenbarung, findet in diesem metaphysischen Raum statt und darf sich deshalb geschützt wissen vor den Abgründen und Gefahren, die von gesellschaftlicher Seite und sonstigen relativen, endlichen Seiten drohen.
Ja, vielen Dank für diese erste Runde, für diese erste Replik. Jetzt würde ich dich, Thomas, bitten, deinerseits auf Sarahs Vortrag Bezug zu nehmen. Bitte.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ich darf auch erstmal noch ganz herzlich danken dir, liebe Sarah, für den höchst interessanten und anregenden Vortrag und auch die ebenso anregende Replik und darf jetzt mit meiner anschließen. Ich kann es insofern etwas abkürzen, als du ja Gemeinsamkeiten, Geistesverwandtschaft schon, wie ich finde, in wesentlichen Zügen treffend beschrieben hast. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Da kann ich mich einfach anschließen. Du hast auch eine wesentliche Differenz schon benannt. Die betrifft nämlich das Verhältnis von Offenbarung und Erkenntnis. Also die Frage liegt unmittelbar in Offenbarung, Erkenntnis, was ich vertreten würde, oder gibt es hier noch so etwas wie Mittelbarkeit, dass man zunächst eine Unterscheidung treffen muss zwischen Offenbarung und Erkenntnis und einen Zwischenschritt denken muss, der dann von dem Offenbarungsereignis führen kann zu Urteilen, zu darauf basierenden Handlungen etc. Das ist die Perspektive, die du eröffnet hast. Und du hast das in verschiedenen Formulierungen, denke ich, sehr treffend auf den Punkt gebracht, wie du diese Konzeption konkret denkst. Eine hast du in deiner Replik vorhin noch aufgebracht, nämlich Offenbarung hat, so deine These, schon deshalb keinen epistemischen Charakter, da sie nichts Bestimmtes mitteilt. Da haben wir eben, wie schon angedeutet, den Dissens. Ich bin in der Tat der Auffassung, dass Offenbarung Bestimmtes mitteilt, was man sich eben wieder klar machen kann, wenn man sich vor Augen führt, dass es ein Beziehungsgeschehen ist. Also ich würde sowohl für zwischenmenschliches Beziehungsgeschehen sagen, da teilt sich Bestimmtes mit. Mir teilt sich mit, dass meine Ehefrau weitsichtig, tiefsinnig, klug, liebevoll, geduldig etc. ist. Das sind allesamt Bestimmungen. Und ich würde eben auch sagen, sie teilen sich mir nur aus der Beziehung mit, in der ich zu ihr stehe. Und das gilt eben auch nach meinem Verständnis für Philosophie als Offenbarung, ich habe es ja skizziert, auch da ist es bestimmt, dass das mitgeteilt wird, dass ich geistiges Wesen und nicht bloß Naturwesen bin, etc. Bis hin dazu, ne, dass Gott wirklich ist und nicht nur ich als endliches Subjekt wirklich bin. Meine Frage lautet daher, wie kann man es zusammendenken, einerseits, was du denken möchtest, dass Offenbarung Beziehungsgeschehen ist und andererseits, dass sich in Offenbarung nichts Bestimmtes mitteilt. Und eine zweite Frage, ganz eng damit verbunden, darf ich vielleicht direkt anschließen. Ich würde eben auch sagen, dass nicht nur die Mitteilung von etwas Bestimmtem in der Offenbarung liegt, sondern auch schon ihr Ausweis als wahr, als gültig. Ich erfahre also, meine Frau ist tatsächlich, ist in Wahrheit so, wie sie sich mir in der Beziehung darstellt. Oder eben auch im Falle einer Offenbarung Gottes. Er offenbart sich so, dass zugleich mit offenbar ist, dass es wahr ist, dass er so ist, wie er sich offenbart. Das bedeutet eben, dass so etwas wie eine Erkenntnis schon in der Offenbarung liegt und dass man nicht sagen könnte, nach meinem Verständnis, das, was du gesagt hast, dass das Urteilen, was auf Basis von Offenbarung erfolgt, allein auf mein Konto geht, aber nicht auf das Konto des Offenbarers, also im letzten Beispiel eben, auf das Konto Gottes. Also diese beiden Fragen, Bestimmtheit der Mitteilung und Mitoffenbarung des Wahrheitscharakters, wenn man so will, wie kann man das beides negieren und zugleich daran festhalten, dass Offenbarung Beziehungsgeschehen ist? Das wäre meine Frage, meine erste Hauptfrage an dich. Mhm.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich würde dich nochmal so reformulieren, dass du fragst, wenn ich Offenbarung als Beziehungsgeschehen verstehe, dann muss dieses Beziehungsgeschehen doch auf mindestens die Bestimmtheit haben, die von den Personen gegeben ist, die diese Beziehung konstituieren. Also die Beziehung generell, Offenbarung als Beziehung, ist bestimmt durch die Personen, zwischen denen diese Beziehung besteht. Und wie komme ich jetzt trotzdem dazu zu sagen, Offenbarung würde nichts Bestimmtes mitteilen, sei Endbestimmung und nicht Bestimmung? Ich würde da zwei Komponenten unterscheiden. Einmal eine theologische, die den Inhalt der Offenbarung betrifft, und eine philosophische, die die Form der Offenbarung betrifft. Zunächst zum Inhalt der Offenbarung. Inhalt der Offenbarung ist der christlichen Überzeugung nach Gott. Und zwar, wenn man auf das biblische Zeugnis guckt, Gott als Liebe. Gott teilt sich in der Offenbarung als Liebe mit. Liebe ist aber nichts, was bestimmt, sondern Liebe ist etwas, was freigibt. Also Gott liebt uns nicht als einen bestimmten jemand, Er möchte nicht, dass wir etwas Bestimmtes tun. Er macht seine Liebe nicht abhängig von einem bestimmten Verhalten oder so, sondern die Liebe ist unbedingt. Das heißt, sie ist freisetzende Liebe wesentlich. Und insofern Befreiung und nicht Bestimmung. Jetzt könnte man sagen, indem ich sage, der Inhalt der Offenbarung ist Gott oder Liebe, gebe ich schon wieder eine Bestimmung, nämlich Gott oder Liebe, aus denen auch wieder ganz, ganz viel folgt. Also Bestimmung muss ja nicht darauf reduziert werden, dass etwas vorgegeben wird, dass ein bestimmtes Verhalten gewünscht wird oder eine bestimmte Definition des Gegenübers gegeben wird oder so. Und da kommt die zweite Komponente ins Spiel, die die Form der Offenbarung betrifft. Und die würde ich zunächst unter einem etwas freien Anschluss an zwei Philosophen, die ich da wichtig finde, nämlich Christoph Menke und Alain Badiou, beschreiben, die eine Unterscheidung treffen zwischen Ereignis und Ordnung. Und das, was ich, wie ich Offenbarung denke, ist zu verstehen als ein prozessuales Nacheinander, wenn man es temporalisiert denken möchte, oder zueinander dieser beiden Elemente von Ereignis und Ordnung. Am Anfang steht das Ereignis. Das ist eine Widerfahrnis von etwas, das uns entgegenkommt und aus unserer Identität als vermögende Subjekte erstmal rausreißt. Es ist ein Ereignis einer unmittelbaren Affiziertheit, würde ich es nennen, eines intensiven Erlebnisses. Das muss nicht punktuell sein, das kann prozessual sein, immer wieder auftauchen. Aber der Form nach ist es erstmal das Heraustreten, herausgerissen werden aus unserem vermögenden Selbstverhältnis, konfrontiert werden mit etwas Entgegenkommendem, das uns unmittelbar affiziert. Jetzt ist dieser Zustand des unmittelbaren Affiziertseins keiner, in dem man verharren kann. Da ähnelt er wieder dem Rausch oder auch dem Wahnsinn. Wir sind darin unserer vermögenden Subjektivität entkleidet. Und insofern ist es auch kein Zustand, der aus sich heraus schon mal etwas begründen kann, sondern es ist einfach unmittelbare Bestimmtheit. Da kommt es zweite Element, nämlich das Element der Ordnung, ins Spiel. Damit das, wodurch ich affiziert bin, eine Erfahrung sein kann, etwas, damit ich es mir aneignen kann, zu meiner Erfahrung mache, muss ich aus diesem Zustand der unmittelbaren Affiziertheit heraustreten und im Rahmen meiner Vermögen durch meine schon durch Versprachlichung, durch reflexive Prüfung, durch den Versuch der Integration in das, was ich ansonsten so von mir selbst und der Welt halte, etc. Dadurch muss ich mir das aneignen. Und das tue ich qua Vermögen im Raum der Ordnung, im Raum der Gründe. Jetzt kann diese Aneignung sich so vollziehen, dass der Raum der Gründe durch das, was ich erfahren habe, so fundamental irritiert wird, dass ich die Gründe und die Prinzipien meiner Gründe noch mal ändern muss. Es kann auch sein, dass es sich problemlos integriert, dass es eine Bestätigung dessen ist, was ich schon denke von mir und von der Welt und vom anderen. Also um dein Beispiel der gelingenden Ehe oder der geliebten Ehefrau aufzugreifen. Ich kann durch eine liebevolle Handlung von ihr so unmittelbar affiziert sein und begreife das dann und es bestätigt das Bild, das ich schon von ihr habe. Von Bestimmung kann man meines Erachtens nach erst im Raum der Ordnung sprechen. Bestimmen heißt eben wieder, also das, was man erfahren hat, verfügbar machen. In die Kategorien, die man hat, einordnen, in die Weltsicht, die man hat, einordnen, etc. Und das ist Menschenwerk sozusagen. Und zwischen diesem Affiziertsein und dem Bestimmen dessen, wodurch ich affiziert wurde, würde ich sagen, da gibt es einen Bruch. Letztlich ist das, was ich jetzt so ausgeführt habe unter der Unterscheidung von Ereignis und Ordnung, der Versuch, die Schematisierung der kantischen Urteilskraft, der zwischen zwei Vermögen der Erkenntnis, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, unterscheidet, zu übertragen auf Erfahrungen von Gegenständen, die nicht sinnlicher Natur sind, aber trotzdem eben Erfahrungsqualität haben, das heißt etwas entgegenkommen. Und dann würde eben das Ereignis parallel stehen zu der sinnlichen Affektion, die dann durch Verstandeskategorien schematisiert wird. So. Übertragen auf die Offenbarung würde das bedeuten, ich bin affiziert durch etwas, durch Gott. Und wie ich das beschreibe, was ich daraus ableite, was das für mich bedeutet, was das für meine Weltsicht bedeutet, etc., das findet alles im Raum der Ordnung statt, das findet alles im Raum autonomer Vermögen statt. Die sind dadurch keine willkürlichen Setzungen oder keine reine Konstruktion, sondern sind bestimmt durch die Affektion im Ereignis. Aber die Affektion im Ereignis bringt noch nicht selbst die Bestimmung mit. Sie bringt noch nicht selbst die kategorische Bestimmung mit, die kategoriale Bestimmung mit. Die gebe ich ihr. Jetzt wäre eine Frage, die ich an dich zurückstellen würde und die wir vielleicht im Weiteren noch aufgreifen könnten, ob du diese Unterscheidung mitgehen würdest zwischen, sagen wir mal, einer unmittelbaren Affektion oder einer Erlebnisqualität und einer kategorialen Bestimmung durch Verstandesbegriffe, durch Versprachlichung und so weiter. Und ob das vielleicht eine Synthese sein könnte unserer Positionen, oder nicht.
Sehr schön und vielen Dank für eure jeweiligen Repliken. Ein Blick auf die Uhr zwingt uns allerdings, die Diskussion leider schon jetzt etwas abzukürzen und auch langsam zum Ende zu kommen. Deswegen will ich dir, Thomas, nochmal die Gelegenheit geben, möglichst kurz auf das einzugehen und die Frage zu beantworten, die Sarah dir gestellt hat. Und dann würde ich selbst gerne noch zwei ganz kurze Fragen stellen, bevor wir dann endgültig Schluss machen müssen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich versuche es so kurz als möglich zu halten. Also um die Frage ganz direkt zu beantworten, ob das eine Synthese unserer Auffassungen sein könnte, das, was du dargestellt hast, der ich mich anschließen könnte, nein. Würde ich ganz entschieden verneinen. Zunächst aus einem ganz prinzipiellen Grund. Mir scheint diese Unterscheidung zwischen Ereignis und Ordnung, zwischen unmittelbarem, noch nicht begrifflich bestimmten Affiziertwerden und einer dann begriffsförmigen Ordnung, eine Instanz dessen zu sein, was Wilfried Sellers den Mythos des Gegebenen nannte. Das ist jetzt ein ganz prinzipieller philosophischer Einwand, der noch gar nichts mit Offenbarung oder Metaphysik im engeren Sinne zu tun hat, den ich aber eben als treuer Hegelianer in dieser prinzipiellen Art verteidigen würde. Ich will das jetzt aber nicht abstrakt ausführen, denn wir sollen es ja kurz halten und ich glaube, das führt uns jetzt in Grundsatzdebatten zum Verständnis Hegels, zum Verständnis Kants, zum Verständnis von Affektion versus begrifflicher Artikulation etc. Sondern ich will stattdessen lieber meinen Einwand oder Implikate meines Einwands festmachen nochmal an deiner konkreten Konzeption von Offenbarung, die sich jetzt artikuliert anhand dieser Unterscheidung von Ereignis und Ordnung. Und zwar scheint es, so habe ich es verstanden, ja so gedacht zu sein, dass das Ereignis selbst noch nicht begrifflich bestimmt ist, sondern bestimmt als das Nichtbestimmte, wenn man es mal paradox formulieren will, als das, was mich von aller Bestimmung erstmal befreit, freisetzt. Und ich muss dann damit umgehen und in dem Raum der Ordnung sozusagen gegebenenfalls eine neue Ordnung stiften oder eine Revision vornehmen. Und diese Konzeption, dass es so einen Impuls des Unbestimmten gibt, der uns als solcher zwingen kann oder bringen kann zu einer Revision, einer Ordnung, scheint mir ein interessantes Modell für Revolutionen zu sein, für Revolutionen aus Freiheit. Ich finde es aber zunächst kontraintuitiv, es auch als Modell, als passendes Modell für Offenbarung gelten zu lassen. Zunächst mal ganz von der Intuition her gesprochen, in der Tat gibt es Parallelen zwischen Revolutionen und Offenbarungsereignissen, eben vor allem die, dass es Umbruchsgeschehnisse sind, die alles anders werden lassen oder grundsätzliches anders werden lassen, als es vorher war. Aber wir würden doch zunächst zögern, eine Revolution als Revolution, beispielsweise die Französische Revolution, als Offenbarungsereignis zu verstehen und umgekehrt Offenbarungsereignisse als Revolutionen in dem Sinn, wie wir die Französische Revolution als Revolution verstehen. Und ich will es noch mal etwas zuspitzen, jetzt auch genuin theologisch, wenn ich darf. Mir scheint das so, dass wir Offenbarung denken müssen, wenn wir jetzt von der Offenbarung Gottes reden, wenn wir es nach christlicher Maßgabe verstehen als Offenbarung in Jesus Christus, dass er in die alte Ordnung kommt und in der alten Ordnung eine neue Ordnung in Kraft setzt. Und die setze nicht ich, die neue Ordnung, mit autonomen Vermögen, sondern sie ist schon in Kraft gesetzt. Und in dieser Spannung finden wir uns vor, als in alter Ordnung Stehende, als Sünder, die an der alten Ordnung hängen, würde ich sagen. Übrigens nicht nur aus theologischer, auch aus philosophischer Sicht würde ich das sagen. Als die, die an der alten Ordnung hängen und die nun konfrontiert sind mit einer neuen Ordnung, die begrifflich bestimmt ist, an sich selbst, nach meinem Verständnis. Daraus folgt eben mitnichten, dass uns deswegen nun abgenommen sei, damit umzugehen oder uns dazu zu verhalten, denn darin liegt die Abgründigkeit gewissermaßen, die existenzielle Spannung, dass ich als Anhänger der alten Ordnung, mit altem Denken, mit alter Sprache, nun mit einer neuen konfrontiert bin, die so mir die Gnade geschenkt ist, die von mir als gültig anerkannte ist, die es mir aber nicht möglich macht, einfach aus der alten Ordnung auszubrechen, sondern jetzt mein Leben in dieser Spannung zu führen. Das würde ich übrigens, um das noch anschaulicher zu machen, ganz auch für Liebesbeziehungen so sehen. Indem ein Gegenüber, das später meine Liebespartnerin, meine Ehefrau wird, in mein Leben hineintritt, hat sie die alte Ordnung meines Lebens schon außer Kraft gesetzt. Darin liegt auch die Wucht, die metaphysische Kraft, die die Liebe hat. Demgegenüber, wenn ich das etwas zuspitzen darf, ohne polemisch zu werden, erschien es mir eben so, dass du die Offenbarung als Ereignis so verstehen willst, dass sie noch, was die Verwirklichung in der Ordnung angeht, unter dem Vorbehalt steht, dass ich sie mit autonomen Vermögen in dieser Ordnung in Kraft setze. Und ich würde eben sagen, wenn Gott anklopft, bildlich gesprochen, in einem Ereignis, dann könnte ich ihn erstens gar nicht vernehmen, wenn er nicht schon eine bestimmte Ordnung mit sich brächte. Zweitens, abgesehen davon, wenn daraus die Möglichkeit erwachsen soll, eine neue Ordnung zu affirmieren, zu setzen, würde ich das als Sünder verneinen, negieren, eben nicht tun. Und drittens, selbst wenn ich's tun wollte, wäre aus diesem Ereignis qua Unbestimmtheit noch nichts bestimmt, wie die Ordnung auszusehen hat. Sie wäre sozusagen blanke Freiheit. Jetzt kann man eben sagen, sofern wir es mit einer Theorie der Freiheit zu tun haben, einer Theorie der Revolution, wie ich vorhin sagte, mag das ganz adäquat sein. Genau das mag die adäquate Konzeption sein. Aber wenn wir es mit einer Konzeption der Offenbarung zu tun haben, würde ich eben widersprechen und würde sagen, es muss eine Bestimmtheit darin liegen, in diesem Ereignis, die über die bloße Freiheit hinausgeht. Und auch der Gottesbegriff muss stärker bestimmt sein, als nur als Freiheit oder als Freiheitsgrund.
Einen Satz noch dazu.
Ja, natürlich.
Da würde ich dir zustimmen, das ist aber, glaube ich, in meiner Konzeption enthalten, durch die Kopplung von Freiheit und Liebe. Also ich glaube, das halte ich in der Tat auch für ganz wesentlich, dass es nicht einfach nur Befreiung oder Freisetzung ist, nicht pure Negativität, sondern gründend in Liebe. Und ich glaube, das reicht für die neue Ordnung völlig aus.
Aber dann haben wir eine minimale begriffliche Bestimmtheit durch die Liebe, die, wenn wir sie erklären...
Eine qualitative Bestimmtheit, würde ich sagen, ja.
Ja, aber ich denke schon, dass sie begriffliche Implikationen hat. Also wir würden beispielsweise sagen, Liebe gibt es nur zwischen Personen oder Wesen, die Personen analog sind beispielsweise. Ja. Und man könnte einiges mehr nennen. Das heißt, daraus ergibt sich, denke ich, schon ein reichhaltiges Bestimmungsset, begriffliches Bestimmungsset. Über das müsste man sich dann nochmal eigens verständigen. Ja, mir ging es jetzt zunächst darum, deutlich zu machen, begriffliche Bestimmung scheint mir notwendig zu sein, um dieses Ereignis als Offenbarung zu denken. Sonst kippt das in die Konzeption der Revolution, die interessant sein mag und vielleicht auch richtig, das ist gar nicht mein Punkt, aber die mir nicht das zu treffen scheint, was wir beide mit Offenbarung in den Blick nehmen. Jetzt diesseits eben der Religion Liebesgeschehen, auch zwischenmenschlich und dann aber auch genuin religiös oder eben philosophisch als ein Verhältnis, eine Beziehung zu Gott oder zum Absoluten.
Also ich finde die Klassifizierung als Revolution gar nicht, die empfinde ich gar nicht als polemisch, sondern würde sagen, ja. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich mit der Akzentdifferenz, dass ich den Akzent auch, im Offenbarungsgeschehen auf ein Befreiungsgeschehen, auf ein Freiheitsgeschehen, während du eher auf ein Erkenntnisgeschehen abzielst. Ich glaube, der Begriff der Revolution muss ja nicht negativ verstanden werden. Zum einen dadurch, dass auch kleine Befreiungen, kleine Revolutionen denkbar sind, die jetzt nicht das Ausmaß der französischen Revolution haben und dadurch auch nicht die, sagen wir mal, die tiefe Ambivalenz, die diesem Geschehen auch innegewohnt hat, ganz grob gesprochen. Ja, da müsste man jetzt wieder unheimlich viel ausführen und voraussetzen, um das alles unterbringen zu können. Und uns rennt die Zeit davon. Vielleicht ganz kurz, ich glaube, Offenbarung ist ausreichend dadurch bestimmt, dass sie immer wieder befreit, dass sie immer wieder durch Liebe befreit und freisetzt.
Vielleicht müssen wir noch eine Veranstaltung zur Revolution machen, bei der wir das dann noch fortsetzen können. Wenn ich nur noch eine, wirklich, ich verspreche es, letzte Bemerkung machen darf oder Rückfrage nochmal. Ist denn sichergestellt, dass dieser Begriff von Freiheit und Freisetzung, der in Liebe gründet, so hast du es jetzt präzisiert oder gefasst, ist denn sichergestellt, dass das Ereignis, das so bestimmt ist, so minimal bestimmt ist, eine Ordnung gründet oder dass wir eine Ordnung gründen auf Basis dieses Ereignisses, in der Gott überhaupt vorkommen muss? Denn ich könnte doch sagen, es könnte auch ein Ereignis sein, auf Basis dessen ich eine gesellschaftliche Vision Gründe, in der alle in Liebe vereint sind, in der gewisse Freiheitsrechte herrschen und anerkannt sind, die aber profund und dezidiert atheistisch oder zumindest agnostisch ist. Das heißt, was ich noch nicht sehe, ist, wie wir aus diesem Konzept einen Offenbarungsbegriff ableiten können, der uns doch zumindest auf einen ernst gemeinten Theismus verpflichtet und nicht auf eine Ordnung, die zwar den Prinzipien der Liebe und der Freiheit genügen muss, ja, aber metaphysisch neutral ist in Bezug auf die Gottesfrage. Die
Frage, ich denke, das kann man über den Unbedingtheitscharakter der Liebe, die vorausgesetzt ist, machen. Und so wird es auch gemacht. Da kommt man dann über intersubjektive Anerkennungsverhältnisse raus, weil die in ihrem Vollzug mehr beanspruchen, als sie leisten können. Und dadurch... Und so weiter.
Jetzt haben wir in der Nussschale Frankfurt versus München auf dem Tisch, was die Rolle der Intersubjektivität angeht. Da könnten wir noch ein neues Fass aufmachen.
Neben anderen Nussschalen.
Genau, können wir ein neues Fass aufmachen. Aber ich glaube, wir waren aufgefordert, die Klammer zu schließen, fürchte ich, oder?
Ja, wunderbar. Also ist nur ein Zeichen dafür, dass die Diskussion fruchtbar ist und gut funktioniert, dass sie gar nicht zum Ende kommen möchte. Deswegen müssen wir es jetzt künstlich herbeiführen. Und dann möchte ich an euch beide noch eine kurze Frage stellen und euch auch bitten, sie jeweils in einem oder zwei Sätzen kurz zu beantworten. Die erste Frage geht an dich, Sarah. Das interessiert mich einfach persönlich, weil Thomas diese Frage in seinem Vortrag selbst stellt, nämlich wie ist nach deinem Vernunftverständnis die Tatsache zu erklären, dass es in der Geschichte unseres Denkens in der Tat so viele einander widersprechende Auffassungen gibt? Ist es wirklich absurd zu sagen, Aristoteles hat einfach nicht gut genug nachgedacht, um selbst Platon zu werden oder umgekehrt?
Ich denke, in der Zuspitzung ist es in der Tat absurd. Ich glaube, ich würde die Tatsache, dass es einander widerstreitende Überzeugungen gibt, zunächst einfach auch aus der Vergesellschaftetheit unserer Vorstellungen davon, was richtig und was wahr ist, erklären. Die Tatsache, dass wir sozial bestimmt sind in dem, was wir für richtig und für wahr halten, muss nicht und kann nicht eine ontologische Tatsache darüber begründen, ob es Wahrheit, Objektivität, das Gute, das Wahre gibt oder nicht. Also den Unterschied würde ich auf jeden Fall machen, aber ich glaube, faktisch sind wir einfach auf unsere sozial bestimmten Vorstellungen verwiesen. Die können irritiert werden, wenn wir das Glück haben, unsere Freiheit zu vollziehen. Aber ja.
Ich wollte nicht nochmal das Fass größer machen. Also gut. Also dann, Thomas, die abschließende Frage nun an dich. Wenn sich uns in der Offenbarung die eine Wahrheit nur offenbaren kann, warum herrscht dann bei all denen, die vorgeben, zum Adressaten der Offenbarung geworden zu sein, so wenig Einigkeit? Zum Beispiel zwischen verschiedenen Religionen, aber auch innerhalb einer Religion. Oder anders gefragt, warum ist sowas wie Ökumene zum Beispiel ein so schwieriges Unterfangen?
Das ist nun wirklich eine harte Frage zum Schluss. Aber ich bin dankbar für die Frage. Mir ist die Ökumene gewissermaßen in die Wiege gelegt. Die Mutter ist römisch-katholisch, der Vater evangelisch-lutherisch. Also ich würde erst mal zwei kurze Vorbehalte voranschicken, bevor ich die Frage beantworte. Der erste betrifft den Inhalt meines Vortrags. Ich bin ja in meinem Vortrag nicht oder noch nicht auf die Streitthemen explizit zu sprechen gekommen, die die großen Streitthemen der gegenwärtigen Ökumene sind. Ekklesiologische Fragen, Amtsverständnis etc. Ich denke, man könnte den Vortrag weiter entfalten, sodass wir auf diese Themen stoßen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen fest, dass aus einer vernünftigen Explikation der Gehalte des Vortrags etwas Verbindliches folgt in Bezug auf ökumenische Streitfragen, dann würde ich als Philosoph sagen, ist das als wahr anzuerkennen. Ja? Oder ist es so, dass die andere Möglichkeit, dass wir in Bezug auf konkrete Streitfragen der Ökumene nichts ableiten können aus der Vernunft, dann würde ich jedenfalls sagen, das bedeutet eine starke Relativierung der Bedeutung dieser Streitfragen. Denn sie wären dann sozusagen, was das Vernunftlevel angeht, eine Ebene darunter angesiedelt. Und dann wäre jedenfalls zu sagen, dass was die Vernunft als Offenbarung verstanden betrifft, Gleichstand herrscht erstmal zwischen den ökumenischen Streitparteien und die oder Einigkeit herrscht, sagen wir es so, und die Streitfragen eigentlich auf einer Ebene sich befinden, die gar nicht mehr die Ebene von Vernunft als Offenbarung ist. Aber das als Vorbehalt vorweg gesagt, ich habe das im Vortrag gar nicht weitergeführt, ich kann jetzt nur auf Basis dessen sprechen, was ich vorgetragen und ausgeführt habe. Der zweite Vorbehalt, man muss, glaube ich, bei so einem sensiblen Thema wie Ökumene auch immer klar machen, in welcher Rolle spricht man. Ich spreche jetzt hier als Philosoph, ich spreche nicht als Theologe und schon gar nicht als Amtsträger einer Kirche. Und dass das jeweils unterschiedliche Perspektiven sind, wo auch unterschiedliche Interessen, Hintergründe eine Rolle spielen, das, denke ich, sollte klar sein. So, aber jetzt mit diesen Vorbehalten kurz noch zur Frage selbst oder zum Gehalt der Frage. Also das Erste, was ich sagen würde, ist dass für die Ökumene aus dem, was ich vorgetragen habe, eben erstmal folgt, dann sich besinnen auf Bedeutungsunterschiede zwischen verschiedenen Fragen. Ja? Das, was unmittelbar in der Form der Vernunft liegt, das trinitarische Gottesverständnis, darüber gibt es überhaupt gar keinen Dissens zwischen den ökumenischen Streitparteien. Und diese Besinnung, dass das etwas nicht Selbstverständliches ist, dass wir diese Grundüberzeugung etwa teilen, die trinitarische, die kann vielleicht dem Streit, gerade da, wo er festgefahren ist, eine neue Kraft verleihen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eine gemeinsame Kraft zur Einigkeit zwischen Streitparteien kann ja auch daraus folgen, dass man bemerkt und bekennt, dass beide in einiger Hinsicht gescheitert sind. Und zwar würde ich sagen, genau an der Bestimmung der Frage oder des Verhältnisses Vernunft und Offenbarung. Weder die römisch-katholische Kirche, das römisch-katholische Lehramt, noch verschiedene Traditionen der evangelisch-lutherischen Kirche haben das Verständnis, wenn meines richtig ist, in der Klarheit auf den Punkt gebracht. Ich habe Hegel als Kronzeugen oder als den Bezugspunkt schlechthin genannt. Der ist ja nun, hat immer wieder Anhängerinnen und Anhänger gefunden in beiden Konfessionen, aber er ist auch immer ein Fremdling geblieben und jetzt zu keinem Heiligen einer der Konfessionen gemacht worden. Ja? So dass ich sagen würde, wenn das richtig ist, was ich vorgetragen habe, dann müssten erstmal beide Konfessionen gestehen, dass sie auch missverständliche Begriffe von Offenbarung selbst vertreten haben. Die lehramtliche Entwicklung hat Sarah ja auch referiert. Jetzt in der evangelisch-lutherischen Kirche haben wir kein Lehramt, aber wir haben eine Vielfalt von Positionen, von denen jedenfalls einige abwegig sind, wenn die meinige richtig ist oder jedenfalls grundfalsch sind, wenn die meine gerichtig ist. Und ich denke, aus der Situation kann auch eine gewisse kollektive Bescheidenheit der beiden Streitparteien folgen, die auch hilfreich sein könnte für den ökumenischen Diskurs. Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt, wenn ich den noch anfügen darf, ist folgender. Mit der Differenz oder mit dem Verhältnis Offenbarung und Vernunft ist ja auch immer die Frage mit aufgeworfen, wie sich eigentlich die Religion zur säkularen Vernunft zu dem verhält, zu den Räumen, die nicht religiös sind. Und es scheint mir so zu sein, dass wiederum diese Frage zu einer unguten Frontstellung zwischen den beiden Konfessionen führt, indem man nämlich tendenziell die römisch-katholische Kirche so wahrnimmt, als wäre sie die Rückzugsbastion gegen die Entwicklung in der säkularen Welt und die evangelische Kirche so wahrnimmt, als würde sie allzu leichtfertig gewisse religiöse Überzeugungen an den Zeitgeist opfern. Nun, aus dieser höchst unfruchtbaren Situation kann man herauskommen, wenn man neue Allianzen bildet. Neue Allianzen bildet etwa, indem man sagt, wenn diese Konzeption von Vernunft als Offenbarung zutrifft, die ich skizziert habe, dann wissen wir uns auf der Seite der Philosophie, und zwar sowohl die römisch-katholische Kirche als auch die evangelisch-lutherische, und wir wissen uns auf der Seite der Kunst und müssen uns dann eben Allianzen etwa mit der Philosophie und der Kunst bilden. Ich will nur einen Namen nennen, Markus Lüpertz, ein eindrucksvoller Verkündiger der christlichen Offenbarung, würde ich sagen, als Künstler und vielleicht tragen mittelbar Personen wie er in hervorragender Weise zum Diskurs bei. Das scheint mir also noch unterschätzt zu sein. Aber es geht jetzt nicht nur um eine Allianz mit der Philosophie und der Kunst, sondern auch, wenn man mal ein Klischee bemühen darf, um die unschuldige Seele vom Lande, die vielleicht nicht gebildet ist in dem Sinn, wie der urbane Stadtmensch sich gebildet wähnt, aber die eine Herzensbildung hat, die weiß, dass alles Wesentliche im Leben unverfügbar, in unverfügbarer Weise geschenkt ist. Auf diese Seite, wenn wir uns schlagen und uns zum Beispiel gegen einen Teil der urbanen Bevölkerung stellen, die durch Selbsterlösungsfantasien aufgrund richtiger Ernährung oder was auch immer, sich in einem wörtlichen Sinne unvernünftig verhalten, würde das die Gewichte im öffentlichen Raum verschieben. Und ich denke, dass dadurch beide Konfessionen enorm an Strahlkraft gewinnen könnten. Und die gemeinsame Strahlkraft und auch die Strahlkraft, die die Kunst, die Philosophie dann auf die Konfession werfen könnte, könnte das Licht einer neuen Einheit doch zumindest antizipieren.
Also das nenne ich allemal ein Schlusswort. Lieber Thomas, vielen Dank. Auch dir, liebe Sarah, vielen Dank. Danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und auch an Sie, die Sie zugesehen haben, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen ähnlich viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in ähnlichem Rahmen wieder. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.